Schönen guten Morgen. Ja, ich durfte gerade eben schon die erste Predigt über den heutigen Text hören von Birol. Und auch ich verrate nicht den Titel der Predigt vorab, sondern ja, es geht in dieser Predigt um unsere, wenn man so sagen will, Mutter- oder Urgemeinde, nämlich die erste Gemeinde, die in Apostelgeschichte erwähnt wird, wo nicht Juden Teil der Gemeinde sind oder vielleicht auch sogar der Großteil. Weiß jemand, wo das war? Hat jemand eine Ahnung? Die, die im ersten Gottesdienst waren, die dürfen sich nicht melden. Weiß es jemand? Habe ich irgendwas gehört? Antiochia, sehr gut. Genau. Ja, wer sich noch erinnert, letzten Sonntag ging es darum, um die Geschichte, wie Petrus das erste Mal erlebt, wie Nichtjuden sich bekehren und auch den Heiligen Geist bekommen. Und dann war noch so ein kurzer Konflikt, nämlich mit der Gemeinde in Jerusalem, die dann sagten, wie kannst du nur mit Nichtjuden? Und nachdem Petrus das nochmal erklärt hat, wie das nämlich gekommen ist, endet es damit, dass alle sagen, ach wie cool, und wir loben Gott dafür, dass er auch unter den Nichtjuden seinen Heiligen Geist verteilt und Wunder tut und ja, jetzt auch Nichtjuden Teil der Gemeinschaft sind, der Christen. Ja, und damit fange ich mal an. Wie geht es nämlich danach weiter? Wir sind in Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Und hier wird weiter erzählt, fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus, der als Märtyrer gestorben ist, aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa und Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Also hier sehen wir, dass Gott anfängt und unter noch mehr Nichtjuden zu wirken. Ja, also der Großteil wird zwar den Juden evangelisiert sozusagen, aber auch Nichtjuden. Und eben ein paar Leute aus Zypern und Kyrene, meine persönliche Vermutung ist, nämlich Antiochia gehörte damals mit zu Zypern und dass das auch eine Sprachsache war. Also wenn die nämlich Griechisch gesprochen haben, dann konnte nicht unbedingt jeder das. Und meine kleine Vermutung, dass das auch so eine Sprachgeschichte war, dass diejenigen, die Griechisch konnten, eben denen davon erzählen konnten. So, und damit ihr mal, ich bin nämlich auch nicht so gut in Erdkunde, aber mal wisst, wo das ungefähr ist. Ihr seht den kleinen roten Pfeil da oben, ja? Also, ich weiß gar nicht, da unten ist Jerusalem, ja? Und die Leute haben sich hier so in der Gegend Caesarea und Samarien verteilt, aber eben bis nach Antiochia, hier ist Zypern, ja, bis nach Antiochia sind die gekommen. Und das sind ungefähr roundabout 700 Kilometer, wenn man läuft. Genau. Damals war Antiochia die Hauptstadt der Provinz Syria und war auch eine sehr wichtige Handelsstadt, eine sehr große Stadt. Und ja, also es war jetzt nicht ein Dorf oder eine kleine, sondern eine relativ große Handelsstadt. Sie ist irgendwie, dass so bis zu 500.000 Leute ungefähr da zu Hochzeiten gelebt haben, also relativ groß. Ja, und da sind eben Leute aus der Jerusalemer Gemeinde hingekommen oder hingeflohen, besser gesagt. Ja, Leute wie du und ich, ja, das waren nicht Petrus oder so, sondern es waren einfach Gemeindemitglieder, die dort das gemacht haben, was sie auch in Jerusalem gemacht haben. Sie haben die gute Nachricht weitergegeben. So, und was macht Gott? Er bestätigt das. Ja, es heißt ja, haben wir eben gelesen, der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Das ist doch schon mal super, oder? Jetzt, als ich das gelesen habe, fand ich das ganz spannend, weil das ist super, dass das da passiert. Was denken denn die in der sogenannten Urgemeinde, also in der Muttergemeinde Jerusalem dazu? Was haben die gemacht? Und da geht es weiter. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Was denkt ihr, warum haben sie das gemacht? Wollten die das kontrollieren? Da passiert was. Ich weiß auch nicht, was sie gehört haben. Haben sie vielleicht gedacht, ist da die Lehre in Ordnung? Oder wie die Missionäre unter den Nichtjuden, waren sie auf einmal doch dagegen? Also so ein bisschen, warum muss denn da jetzt jemand hin? Insbesondere, weil da ja steht, dass Gott sich dazugestellt hat, was sie da gemacht haben vor Ort, weil der Herr mächtig durch sie wirkte. Also offenbar war Gott dafür, ja? Und warum müssen sie dann jemanden dahin schicken? Lesen wir weiter. Der, also Barnabas, kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und starkem Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Meine Theorie, er ist dahin gekommen, um sie zu unterstützen. Das war kein Kontrollbesuch, das war keine Revision, macht ihr das alles genauso wie wir, also ja, oder nee, außer uns gibt's nichts, nein, sondern er sollte sie unterstützen. Und sie haben offenbar auch jemand Guten geschickt, wenn man das mal so sagen will, weil hier steht, ein vorbildlicher Mann, stark im Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und nicht nur das, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, okay, wer war denn jetzt genau dieser Barnabas? Der ist schon ein paar Mal vorgekommen, wer aufgepasst hat in den letzten Monaten. In der Apostelgeschichte wird er ein paar Mal erwähnt. Das erste Mal, als es relativ am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 4 darum geht, dass die Christen, die ersten Christen in Gütergemeinschaft lebten. Und er wird namentlich erwähnt, dass er einen Acker, den er hatte, verkauft hat, um das Geld den Aposteln zu geben. Davon wurden dann zum Beispiel, das Geld wurde dann genutzt, ne, um den Armen zu dienen und weiß ich nicht für was noch alles. Aber er wird namentlich, da steht, dass sie das gemacht haben, aber er wird namentlich erwähnt. Vielleicht war er der Erste, der es gemacht hat und weitere sind ihm gefolgt. Und dann das nächste Mal taucht er auf in Apostelgeschichte 9. Und zwar war gerade die Bekehrung von Saulus zu Paulus passiert. Und dann hat ja danach Paulus versucht, in Jerusalem in die Gemeinde reinzukommen. Und alle haben ihm nicht getraut, weil sie sagten, was, der wollte uns umbringen, das ist bestimmt hier so eine Spionagegeschichte. Und derjenige, der sich Paulus angenommen hat, das war Barnabas. Da steht nämlich in Apostelgeschichte 9, nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dass dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen ein und aus und predigte in der Öffentlichkeit unerschrocken im Namen des Herrn. Also ich glaube, dieser Barnabas war ein ziemlich mutiger Mensch. So, ja, also jemanden da einzuführen, ja, also er selber hat das ja offenbar eben mitbekommen in Damaskus und dass er für ihn eintritt und ihn dort einführt und sogar zu den Aposteln hingeht und sagt, doch, traut dem und ich bürge sogar für denjenigen. Also das, da muss man schon Mut haben, das zu tun, weil es ja auch um Leben und Tod tatsächlich damals ging. Es ist nicht nur, mag ich den nicht, sondern es ging um Leben und Tod. Und auch spannend, dass er Einfluss hatte auf die Apostel. Zumindest, dass sie auf sein Wort gehört haben. Ja, er war offenbar auch jemand, dem man vertraut hat. Und das Spannende ist auch noch, eigentlich heißt er Josef. Das wird, als er das erste Mal erwähnt wird, Josef, der aus Zypern kam. Und Barnabas ist sein, sagen wir mal, Spitzname. So haben ihn die Apostel genannt. Und das bedeutet so viel wie Sohn des Trostes oder der anderen Mut macht. Ich finde das schon ein ziemlich cooler Spitzname, oder? Was ja auch wirklich was über eine Person aussagt. Das heißt, die Apostel haben ihn geschätzt und haben auch gesehen, was seine Begabung ist. Offenbar andere zu ermutigen und zu trösten. Kommen wir zurück nach Antiochia. Also Barnabas kommt dahin und was macht er? Er guckt erstmal. Er kommt in die Gemeinde. Da steht nicht als erstes, er stellte sich hin und erklärte ihnen die Welt, sondern er kommt hin und schaut sich das an. Und dann freut er sich, weil er sehen kann, was Gott dort tut und wie die Leute vor Ort unterwegs sind und wie viele dazukommen und wie Gott wirkt. Und darüber freut er sich. Und anstatt jetzt eben zu sagen, okay, wir machen das in Jerusalem so und so und so und ihr müsst es so machen und kennt ihr schon Gemeindeprogramm XY, ermutigt er sie, steht hier. Ermutigt sie, so weiterzumachen und fest im Glauben zu bleiben. Also hier kommt keine Formsache oder sowas, die er ihnen erklärt, sondern erstmal sie zu ermutigen. Macht weiter so. Und außerdem war es so, dass er, ich glaube, es war gut, dass er da war, weil er Vorbild war. Zumindest steht hier, dass er ein vorbildlicher Mann war, erfüllt vom Heiligen Geist, stark im Glauben. Und dann kommt so ein Nachsatz, so begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Also hier war offenbar jemand, der inspirierend ist für andere. Und einfach durch das, wie er war, dass man das gemerkt hat, dass er erfüllt vom Heiligen Geist ist und stark im Glauben. Soweit, so gut. Schön, er hat festgestellt, ist super, ich ermutige euch, macht weiter so. Ja, wenn ihr euch mal in die Lage versetzt, stellt euch vor, ihr seid weit weg, also ungefähr die Distanz ist wie, als wenn jetzt so die Grenze zur Schweiz hin, ja, wenn ihr so ganz, ganz im Süden von Deutschland wärt, da wärt ihr hingeflüchtet und dann habt ihr da angefangen zu evangelisieren, lauter Leute bekehren sich und jemand kommt und sagt, super, macht weiter so, bleibt im Glauben. Barnabas hat aber noch was wahrgenommen, offenbar. Dass das noch nicht reicht oder dass da noch was ist und dass diese Gemeinde etwas braucht. Als nächster Vers kommt nämlich, von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Nochmal zur Karte, das ist da oben. Die Entfernung ist nicht so weit wie nach Jerusalem, sind nur etwa 230 Kilometer, ja? Also nicht mehr ganz so weit, aber trotzdem, wenn man zu Fuß unterwegs ist, davon gehe ich aus, dass er das war, ist man schon ein bisschen unterwegs. Und was macht er? Er traf ihn, also Paulus, und nahm ihn dann mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um vielen Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Also hat Barnabas erkannt, es braucht noch mehr als das, was ich schon getan habe. Das war gut, aber es braucht noch mehr. Und zwar hat er erkannt, diese Gemeinde, die braucht Lehre. Meine Vermutung dahinter ist, wenn wir davon ausgehen, dass eben der Großteil der Gemeinde nicht Juden war, dann waren das eben keine Menschen, die so wie die Juden die ganze Zeit auf den Messias gewartet haben, die auf die Erfüllung der Verheißungen gewartet haben. Weil viel der Predigten gegenüber der Juden war ja, es hat sich erfüllt, worauf ihr wartet. Und bei den Nichtjuden, die warteten ja gar nicht. Also musste man ihnen erstmal so das große Ganze erklären. Und ich glaube, dass deshalb dort auch insbesondere noch mehr Lehre notwendig war. Und Barnabas, der hat sich überlegt, Problem erkannt, wie machen wir das? Wen nehme ich da vielleicht mit dazu? Vielleicht hat er selber gedacht, ah, ich bin nicht der Beste oder alleine schaffe ich das nicht, das sind schon so viele Leute, ich weiß nicht genau, was der Grund war. Aber er hat sich gedacht, ich frage den Paulus. Und dann ist er eben losgezogen, hat eine ganz schöne Reise auf sich genommen und ist zu ihm hin. Und Paulus, der war in Tarsus, das ist seine Heimatstadt, wo er ursprünglich herkommt, weil nachdem Paulus sich bekehrt hatte, in Jerusalem war und gepredigt hat, ging es ziemlich schnell, dass die Juden ihn umbringen wollten und auch die Genau, also in Jerusalem war einfach sein Leben in Gefahr, sodass die anderen Christen gesagt haben, hey, wir bringen dich in Sicherheit, haben ihn erst nach Caesarea gebracht und dann ist er von dort aus weiter nach Tarsus. Also eigentlich war er gerade, ich will nicht sagen im Exil, aber zumindest hat er sich versteckt. Ja, es wird nicht wirklich was berichtet darüber, was er in dieser Zeit gemacht hat oder wie lang das war. Je nachdem, nach Quellen sagt man so vielleicht ja, so zwischen 1 bis 5 Jahre, je nachdem. Also schon auch nicht nur eine Woche, sondern eine ganz schöne Zeit. Und in der Zwischenzeit sozusagen steht nichts in der Bibel davon, sondern dann war, was Petrus gemacht hat und so weiter. Also war es ziemlich still um ihn. Und das nach so einem Auftakt, ja, bei Paulus Bekehrung. Und ja, Barnabas war ja aber dabei gewesen, der wusste um die Begabung von Paulus. Und er ist hingegangen und hat ihn offenbar gefragt, hey, kommst du mit in Antiochia, die brauchen Lehre, machst du mit? Und offenbar hat Paulus ja gesagt. Und der große Vorteil eben, Paulus konnte auch Griechisch. Ja, also das heißt, auch diese sprachliche Geschichte war wieder kein Problem. Es heißt, dass Barnabas wahrscheinlich auch Griechisch konnte, aber jetzt waren sie schon mal zu zweit. Und nicht nur, dass jetzt explizit für Antiochia Paulus genutzt wurde, sondern danach, das werden wir alles noch in den nächsten Wochen hören, ging es überhaupt los, dass Paulus auf diese ganzen Missionsreisen, wie es heißt, ging. Also rum wanderte außerhalb Israels und dort Gottes Wort verkündigte. Also hat Barnabas hier wirklich wie so einen Auftakt geschaffen. Ja? Und ich fand das total spannend, weil hier ist jemand, der sonst in der Bibel nicht so viel vorkommt. Ja? Wenn man so über die großen Leute im Neuen Testament spricht, dann wird Barnabas nicht unbedingt genannt. Aber mich hat das, als ich das durchgelesen habe, total beschäftigt, weil ich dachte, was für ein cooler Typ, ja? Was der in die Wege gebracht hat. Ja? Das, man weiß nicht, also es gibt auch Theorien, dass Paulus in der Zeit, als er in Tarsus war, auch so ein bisschen vielleicht depressiv war oder sich zurückgezogen hat. Ja, ich meine, so eine krasse Umkehr und Bekehrung und so eine deutliche Berufung aus seinem Leben und dann erstmal auf dem Abstellgleis. Ja, wenn man das so einmal geschmeckt hat, wie das ist, wie Gott einen nutzt und dann ist man plötzlich voll im Aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Paulus auch Leuten dort vor Ort erzählt hat, aber da wird zumindest nichts berichtet, dass er da dann verfolgt wurde oder von irgendwelchen großen Taten oder so. Man weiß es nicht. Aber er hat Paulus da rausgeholt und es bewirkt, dass Paulus in seinen Dienst kam. Und ja, am Ende habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet denn das für uns? Das ist interessant, so, aha, damals war das so. Aber was hat denn das mit uns heute zu tun? Und ich für mich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich Barnabas als absolutes Vorbild in Leiterschaft sehe. Dass er jemand war, der erkannt hat, was die Gemeinde braucht. Dass er ermutigt, dass das seine erste Handlung ist. Eben nicht zu erklären, so wir machen das jetzt so oder irgendwas, sondern seine Haltung ist demütig. Und dass er diejenigen, die schon vor Ort dienen, ermutigt und dahin bringt, dass sie diesen Dienst weiter tun. Er hat auch Gaben gefördert, insbesondere jetzt bei Paulus. Ja, er hat einfach eine Gelegenheit geschaffen, dass Paulus in seiner Gabe sein kann, indem er lernen kann. Und er ist Vorbild in seinem Handeln und im Glauben. Ich glaube, das steht da nicht umsonst, dass er stark im Glauben war, weil das so offensichtlich zu sein schien, dass Menschen das gemerkt haben. Und wenn jemand eine starke Begabung hat, dann ist das eigentlich immer inspirierend. Mir geht es zumindest so, ja? Wenn man jemanden erlebt, der in seiner Begabung Dinge tut, dann ist es so, ah, wie cool, das passt einfach. Ja? Das ist so schön zu sehen, wenn jemand in seiner Begabung Dinge tut und Freude dabei hat. Und das habe ich für mich mitgenommen, dass ich dachte, ich will mich danach ausstrecken und auch an alle, die in Leiterschaft sind, völlig egal, ob das in der Gemeinde ist oder auf Arbeit oder was auch immer, ja, dass ihr, oder auch in der Familie für die Kinder. Ich finde, es ist so eine schöne Sicht auf Leiterschaft zu sagen, ich will die mir anvertraut sind, möchte ich, dass sie in ihre Begabung kommen und dass sie zugerüstet werden, wie es an anderer Stelle heißt, dass sie in dem, was sie tun, das bestmöglich tun kann, weil ich sie darin unterstütze. Und Der zweite Aspekt, da war heute der Hauptfokus heute Morgen in der Predigt drüber, nämlich, dass es auch deutlich macht, dieser Text, dass wir einander brauchen. Alleine ist doof. Und alleine funktioniert, glaube ich, auch nicht. Ja, also Barnabas hat das insbesondere erkannt, dass Paulus, ne, dass sie da zu zweit offenbar sein sollen. Und auch die Leute, die in der Gemeinde vor Ort waren, da steht nicht nur einer hat das gemacht. Das war der eine große Checker, der das voll gut konnte und der hat da alles alleine geschafft. Nein, das war eine Gruppe von Leuten. Sie werden hier nicht namentlich erwähnt, aber es waren mehrere. Und das ist so ein Gemeinschaftswerk und das begeistert mich total. Je länger ich irgendwie schon unterwegs bin, auch in Leiterschaft, es ist ein großer Fehler zu glauben, dass alles einfacher läuft, wenn man sich mit Leuten umgibt, die einem selbst sehr ähnlich sind. Es macht es vielleicht bei Entscheidungsfindungen einfacher, wenn alle lieber blau mögen als rot, ja, na dann wird halt alles blau gestrichen, so, ja, weil einfach keiner was dagegen sagt. Aber wenn man unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Gaben zusammen hat, dann kommt da eine Reichhaltigkeit rein, die es mit Menschen, die sehr ähnlich ticken, einfach gar nicht gibt. Ja, und deshalb möchte ich euch ermutigen, das zu nutzen und das als eine wirklich eine wertzuschätzen, als eine Quelle der Inspiration auch zu sehen. Denn Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht und ich glaube, das war nicht aus Versehen. Hätte er auch klonen können, Adam ein paar Millionen Mal, Milliarden Mal. Nein, er hat uns alle unterschiedlich gemacht. Und das bringt eben diese Ergänzung, wie bei einem Puzzlespiel. Ganz bekannte Stelle, die könnt ihr dann selber später nachlesen, ist ja in Korinther, 1. Korinther 12, wo Paulus das nochmal erklärt später. Nämlich, dass die Gemeinde wie ein Körper ist, der halt unterschiedliche Teile hat. Und dann erklärt er das noch ein bisschen ausführlicher mit, ja, man kann eben, also ohne Ohren ist blöd oder die Füße braucht man nicht, so ein Quatsch. Nein, man braucht alles und zwar in der Unterschiedlichkeit, weil in der Zusammenkommen, in der Ergänzung, da liegt die Möglichkeit und die Kraft. Und dadurch sind viel mehr Dinge möglich, als wenn man nur aus Ohren bestehen würde. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Aber das zu transferieren auf das Miteinander, auf die Gemeinschaft. Und Barnabas hat genau das gefördert. Er hat eben nicht Leute in eine Form gepresst, wie sie Sachen zu machen haben, sondern die, die da waren und das, was da war, das hat er gefördert. Und ja, nochmal ganz praktisch, alle, die in Leitung sind, unterstützt und ermutigt eure Schützlinge in dem, was sie sind und was sie brauchen und fördert deren Begabungen. Auch wenn die völlig anders sind, ihr müsst denen nicht alles vormachen, aber zu sehen, was jemand kann und ihn dazu ermutigen, da weiter zu wachsen, bringt tolle Sachen hervor. Und auch an alle anderen, euch möchte ich ermutigen, jeden Einzelnen, jeder Einzelne, diese Gemeinschaft zu suchen, in der man wachsen kann. Also zum Beispiel sich einen Mentor oder Mentoren zu suchen, einen Hauskreis zu suchen, Menschen, die in dein Leben hineinreden dürfen und sagen, hey Mensch, das kannst du doch total gut, mach da doch mal was draus, du kannst voll gut malen, versuch doch mal, ja, irgendwie von außen so einen kleinen Tritt sozusagen zu bekommen, kann viel bewirken, weil wir uns manchmal auch selber unterschätzen. Und deshalb ist es so wertvoll, sich mit Menschen zu umgeben, die einen auch fördern und fordern. Und lass dich da herausfordern, deine Gaben zu nutzen. Und lustigerweise möchte ich genau denselben Aufruf auch machen, wie Vira gesagt hat. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es so schwierig ist, wo Gemeinschaft nicht so leicht ist, mit Abstand. Aber jeder hat mindestens eine Gabe und ich glaube sogar eben mehrere, die wir nutzen können. Und die sind ganz individuell. Es muss nicht jeder genau dasselbe machen, sondern jeder hat eine Gabe mitbekommen. Der eine kann gut lesen, dann liest jemand vor. Einer kann gut backen, dann back Kekse und verschenke sie. Ja? Oder was auch immer. Also es sind kleine Dinge, ihr müsst euch gar nicht verbiegen oder jetzt erst, ich weiß nicht was machen und eine Ausbildung und tralala, sondern das, was schon in euch hineingelegt ist, das könnt ihr nutzen. Dafür ist es schon da. Und damit bauen wir Reich Gottes. Und damit ergänzen wir uns. Amen.